SRF 3.
Der Gütertransport stockt. Warum die SBB auf den Schienen derzeit viel weniger Waren durch den Gotthard transportieren können. Die Schinkenwürfeli sind nicht genießbar. Warum Migros und Denner 3 verschiedene Produkte aus den Regalen nehmen müssen. Der Mindestlohn von 20 Franken ist zulässig, weshalb das Bundesgericht eine Beschwerde gegen das Gesetz in Neuenburg abschmettert. Das sind die Themen von Info 3 heute mit Karin Britsch. In 2-3 Viertelstunden von Zürich nach Mailand mit dem Zug. Seit dem Gotthard-Basistunnel ist das Tessin näher gerückt. Das stimmt für Personen, derzeit nicht, aber für Güter. Der Gütertransport auf den Schienen stockt, trotz nähert. Der Grund sind Bauarbeiten, die 6 Monate dauern. Das ist ein Problem für die Kamioniere und für die SBB. Ivan Santoro.
Dass der Gütertransport auf der Schiene übers Tessin nach Italien derzeit einer Odyssee gleicht, das weiß auch SBB-Chef Andreas Mayer, wie er diese Woche in der SRF-Tagesschau zugeben musste.
Wir haben auch durch diese Bauarbeiten die Luino-Sperre für unsere Güterverkehrskunden, die 6 Monate dauert, riesige Herausforderungen.
Für Transportunternehmer und SVP-Verkehrspolitiker Ulrich Gietzendanner ist es mehr Ärger denn Herausforderung. Denn
wir kriegen die Ware nicht weg, weil die Kapazität derart eingeengt ist.
Und so stehen seine Container länger in Basel und in Italien herum. Und dieses Problem wird sich kaum so schnell lösen. Denn die wichtige Güterverkehrsstrecke zwischen Luino und Mailand bleibt noch bis mindestens Ende Jahr vollständig gesperrt, da sie zum 4-Meter-Korridor ausgebaut wird. Also so, dass künftig nicht nur Container, sondern ganze Lastwagen mit der Bahn transportiert werden können. Dummerweise bauen die Italiener gleichzeitig auch auf der anderen Bahnstrecke zwischen Chiasso und Mailand. Und auch in Süddeutschland wird an der Nord-Süd-Schienenachse gebaut. Manuel Herrmann von der Alpeninitiative befürchtet, dass Grund für den Engpass die mangelnde Koordination zwischen den Ländern.
Offensichtlich ist es so, dass die Bauarbeiten in Italien, in der Schweiz und in Deutschland nicht abgesprochen wurden. Wenn das so ist, dann muss sich das generell verbessern. Das ist ein Problem, das schon länger im Raum steht.
Innerhalb der Schweiz sei das nicht schlecht gelöst, meint Herrmann, aber eben international scheint es nicht zu klappen. Die SBB leitet nun den Güterverkehr über die Lötschberg-Simplon-Strecke um, aber auch diese ist bereits so überlastet, dass es zu Rückstaus kommt. Ulrich Gietzendanner muss deshalb mit seinen Lastwagen teilweise auf die Straße ausweichen.
Ja, wir müssen das tun, zum Teil. Wir müssen das tun. Da kommen wir nicht dran vorbei, weil die Kunden wollen im Norden wie im Süden die Ware. Dann gibt es nur den LKW.
Weil die SBB auch genau das verhindern will, dass eben die Lastwagen wieder vermehrt die Straße benutzen, hat sie zusammen mit dem italienischen Netzbetreiber eine Taskforce einberufen, um die Bauarbeiten besser abzustimmen, wie sie in einem Kommuniqué mitteilt. Gietzendanner lobt die SBB für dieses Engagement, erhofft sich aber auch konkrete Maßnahmen.
Ja, ich erhoffe schon, dass man in der Struktur Änderungen macht, dass man sagt, gewisse Personenzüge werden gestrichen.
Ob die SBB wirklich zu diesem radikalen Schritt greift, wird sich zeigen. Sie hat in Aussicht gestellt, dass die angespannte Situation im Nord-Süd-Güterverkehr ab Anfang September spürbar entlastet wird.
Listerien im Schinken. Keine appetitliche Vorstellung, aber Realität. Migros und Denner sind davon betroffen. Dazu gleich mehr. Und der Erfolg des Präsidenten ist so gut wie sicher. Wir fragen, was Ruanda anders macht als andere Länder in Afrika. Zuerst aber zu Sabrina Mayer und zu einem Bundesgerichtsurteil. Der gesetzlich festgelegte Mindestlohn von 20 Franken pro Stunde im Kanton Neuenburg ist rechtens.
Zu diesem Schluss kommt das Bundesgericht. Gegen das Gesetz hatten mehrere Branchenverbände, Unternehmen und Privatpersonen geklagt. Die Richter in Lausanne sagen nun, der vorliegende Mindestlohn diene dazu, das Phänomen der Working Poor zu bekämpfen, also die Armut von Menschen, die trotz vollem Arbeitspensum ihren Lebensunterhalt kaum bestreiten können. Damit handle es sich nicht um eine wirtschaftspolitische Maßnahme, sondern um eine sozialpolitische. Und dazu seien die Kantone berechtigt. In der Demokratischen Republik Kongo begehen auch Kindersoldaten Gräueltaten. Das steht in einem Bericht der UNO. An der Seite einer Rebellengruppe kämpften Knaben und Mädchen. Die jüngsten von ihnen seien 7 Jahre alt. Für den Bericht sprachen UNO-Mitarbeiter mit fast 100 Menschen, die aus der betreffenden Region Kasai geflogen waren. Diese berichteten, bei Überfällen einer anderen Rebellengruppe seien auch Regierungssoldaten beteiligt gewesen. Gemäß einem Sprecher der UNO könnten die Unruhen als Vorwand genutzt werden, um nationale Wahlen zu verzögern. Mehr als 6.000 Frauen, die aus Nordkorea geflüchtet waren, seien in den letzten Jahren wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Das erklärte Nordkorea in einem Bericht zuhanden des UNO-Menschenrechtsausschusses. Die Frauen seien für ihre Flucht nicht bestraft worden und führten nun ein stabiles Leben. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch berichtet hingegen, dass Menschen, die nach China geflüchtet und dort festgenommen worden seien, zurück in ihre Heimat mit Folter, sexuellem Missbrauch und Zwangsarbeit rechnen müssten. Der japanische Autohersteller Toyota geht eine neue Partnerschaft mit Konkurrent Mazda ein. Die Unternehmen wollen für 1,6 Milliarden Dollar eine neue Fabrik in den USA bauen. Das Werk soll 2021 die Produktion aufnehmen und 4.000 Menschen einen Arbeitsplatz bieten. Mit der neuen Fabrik erfüllt Toyota eine Forderung von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte seinen Wählern mehr Arbeitsplätze versprochen und im Wahlkampf mit Strafzöllen gedroht, sollte der japanische Autohersteller seine Fahrzeuge in Mexiko bauen lassen. Am Piz Bernina im Kanton Graubünden sind drei Bergsteiger abgestürzt und ums Leben gekommen. Die drei seien gestern auf dem Bianco-Grat auf 3600 Metern Höhe unterwegs gewesen. Dann seien sie, aus bislang nicht geklärten Gründen, 300 Meter in die Tiefe gestürzt, teilte die Kantonspolizei Graubünden mit. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.126 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 14,95 gehandelt, der Dollar zu 96,75 Rappen. Das Wetter. Heute Nachmittag und morgen ist es trotz einiger Wolkenfelder ziemlich sonnig. Insbesondere in den Bergen gibt es lokal Gewitter. Die Temperatur im Norden 28 bis 32 Grad, im Süden 34 Grad.
Info 3 Mittag.
Schinkenwürfeli aus Migros und Denner können derzeit, wenn man Pech hat, ziemlich Bauchweh verursachen. In drei Packungen haben die Kontrolleure der Großverteiler krankheitserregende Listerien gefunden. Kein Einzelfall. In den letzten Jahren hat es immer wieder Listerienbakterien in ganz unterschiedlichen Nahrungsmitteln. Wirtschaftsredaktor Matthias Heim.
Isst man die Schinkenprodukte, kann das im Einzelfall gesundheitliche Folgen haben. Listerien sind Bakterien und können Fieber, Kopfschmerzen oder Übelkeit verursachen. Schwerer können die Konsequenzen für schwangere Frauen und das werdende Kind sein. Listerien nimmt man meist auf, wenn man rohe Lebensmittel isst, die von Tieren stammen. Käseprodukte etwa, aber auch Fleisch, geräucherte Fisch oder Wurstwaren. In den vergangenen Jahren sind denn wiederholt auch solche Lebensmittel zurückgezogen worden, weil in ihnen Listerien gefunden wurden. Gorgonzola, Camembert oder Bündnersalsitz. Das Problem ist meistens die Verarbeitung. Wenn der Arbeitsplatz, die Maschinen oder auch Rohwaren nicht hygienisch rein sind, können die Bakterien in die Lebensmittel gelangen, so das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Im aktuellen Fall hat die Migros die Listerien bei einer internen Kontrolle festgestellt und dann die Behörden informiert. Die betroffenen Schinkenprodukte können in den Filialen des Grossverteilers zurückgebracht werden.
Info 3 Mittag.
Ruanda. Das Land gilt als die Schweiz Afrikas. Sauber, sicher, gut organisiert. Die Wirtschaft wächst, die meisten Menschen haben Zugang zu öffentlichen Schulen und Spitälern. Und heute wählt Ruanda seinen Präsidenten. Paul Kagame, seit 23 Jahren an der Macht, wird das Land wohl auch weiterhin regieren. Bei den letzten Wahlen holte er 90% der Stimmen und es gibt auch keine Alternative zu ihm. Die Opposition in Ruanda hat keinen Spielraum. Frage jetzt an unseren Afrika-Korrespondenten Patrick Wülser. Was ist denn Kagames Erfolgsrezept?
Ich denke, es sind seine historischen Verdienste, die bis heute wirken. Es war General Kagame, der vor 23 Jahren den Genozid in Ruanda beendet hat. Die Weltgemeinschaft hat damals fast völlig versagt. Er trieb dann die Versöhnung voran und den Wiederaufbau des Landes. Er tat dies entschlossen und autoritär. Und das ist er bis heute geblieben. Und heute, wenn Ruanda ein Vorzeigestaat ist, dann ist es, weil Kagame eine Vision hat. Es beruht auf einem klugen, systematischen Masterplan. In vielen Ländern finden wir auf diesem Kontinent eher ein Flickwerk. Die Regierung macht etwas, die UNO, hunderte von NGOs und nichts passt wirklich zusammen. In Ruanda ist zentral diszipliniert, alles durchorganisiert. Also jedes Reisfeld ist satellitenbasiert vermessen und jedes NGO-Projekt muss in diesen Masterplan wie ein Puzzleteil hineinpassen und Kagame trägt diese Vision und viele junge Ruander sind ehrgeizig und tragen sie mit. Die Schattenseite dabei ist, dass das Land unterdessen entwickelt und aufgebaut ist, ein moderner Staat ist, aber Kagame immer noch der große Entwicklungsdiktator und mittlerweile auch politisch ein Autokrat ist.
Also ein gut organisiertes Land, sagen Sie, zahlt die Bevölkerung dafür einen Preis?
Also der Frieden bedeutet den Ruandern sicher viel. Also dieser Genozid vor 23 Jahren, das ist ein Trauma, das bis heute wirkt. Man ist Kagame dankbar, er wird von vielen Menschen bewundert. Der Genozid, der wirkt bis heute. Aber aus der Entwicklungsdiktatur wurde eben, wie erwähnt, eine politische Diktatur. Also man ist entweder für Ruanda, für Kagame oder man wird zum Feind erklärt. Eine freie Presse gibt es nicht. Das Parlament segnet mehr oder weniger ab, was Kagame bestimmt hat. Oppositionelle werden verfolgt, eingesperrt und oft auch ermordet im Inland oder verfolgt im Ausland. Und die Opposition hat das Land längst verlassen, lebt in Südafrika oder in Brüssel. Und das Ganze wird immer begründet, man wolle einen weiteren Genozid verhindern. Und das lähmt eigentlich außenstehende Kritiker völlig, aber wirkt nach über 20 Jahren trotzdem ein bisschen abgegriffen.
Jetzt heute haben wir Wahltag. Die Menschen strömen an die Urnen, um wohl Kagame die Stimme zu geben. Sie haben es ein bisschen angedeutet. Welche Gefahren sehen Sie denn in diesem stabilen oder auch starren System in Ruanda?
Also erstens entsteht wie in jedem Land ein großer Druck, wenn man die Opposition, die Medien systematisch während Jahren unterdrückt. Und zweitens, das System Kagame ist eben erfolgreich, weil das Land von Infrastrukturen zusammengehalten wird und von wirtschaftlichem Erfolg. Und das muss der Entwicklungsdiktator jeden Tag liefern. Und wenn dieses Modell, zum Beispiel die Wirtschaft, einmal kollabiert, dann könnte es auch zu einer politischen Explosion kommen und vielleicht sogar durchsetzt mit alten ethnischen Ressentiments.
Besten Dank, dass die Einschätzung unseres Korrespondenten live aus Nairobi, Patrick Wülser. Gehört hier im Info 3, jederzeit online zu finden auf unserer App. Heute im Studio Patrick Seiler und Karim Britsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.